Sie hören das Musikmagazin Taktlos live auf BR Klassik. Und während Ulf Werner gerade hektisch mit Klaus Wowereit telefoniert, wollen wir mit unseren weiteren Gästen, Veronika Weber vom Münchner Rundfunkorchester und Martin Tröntle, gewissermaßen dem Martin Luther der Konzertdramaturgie, uns heute aus Berlin zugeschaltet, weiter sprechen. Läuft man nicht Gefahr, auf der Suche nach neuen Konzepten, die sich auch gut verkaufen, dass der Konzertbetrieb zur Eventkultur verkommt?
Herr Tröntle.
Ja. Nein, überhaupt gar nicht. Also sicher, ich hoffe jetzt hier nicht irgendwie als der
ja. Sie sitzen der Leichtigkeitslüge auf.
Genau, ich habe mich entzogen, genau. Was verstehen Sie unter Event? Also natürlich, wenn Sie diesen Eventbegriff benutzen und den irgendwie mit Hollywood-Filmen oder sonstigen Dingen assoziieren oder irgendwelchen Snowboard-Weltmeisterschaften, dann ist das sicherlich falsch. Event als ein Ereignis, das ist schließlich schlicht und ergreifend die Übersetzung. Dieses Ereignis haben Sie ja doch ununterbrochen. Also die Bayreuther Festspiele sind nichts weiter als ein großes Event und niemand würde trotzdem Bayreuth seine Ernsthaftigkeit absprechen. Eine Opernpremiere in Berlin ist auch ein Event. Insofern, ein Event ist ein besonderer Anlass und auch ein Konzert ist und war immer ein besonderer Anlass, deshalb gehen ja die Leute dahin. Wenn es alltäglich wäre und sie es zu Hause auf dem Wohnzimmer auf der Couch hätten, dann bräuchten sie ja nicht hingehen. Also dieser
also Begriff
des Events
Event,
finde ich da
sondern
schwer.
Sagen auch nicht Showbiz, sondern sagen ein bisschen konservativ Konzert.
Naja, wenn Sie ein langweiliges Konzert wollen und glauben, damit haben Sie dann gewonnen, dann bitte, machen Sie das.
Aber ein ernsthaftes Konzert muss ja nicht unbedingt ein langweiliges Konzert
genau,
sein.
Ganz genau, also überhaupt rein gar nicht. Also ich mag Sie nicht wieder langweilen, aber lesen Sie sich die frühen Wagner-Briefe durch, wie er sich die Festspiele vorgestellt hat. Und er schreibt da, wenn Sie das
machen
vergleichen...
Machen wir nach der Sendung.
Wenn Sie das mit Schlingensief vergleichen, dann nimmt sich Schlingensief sozusagen vollkommen harmlos aus. Also er plant wirklich seine Oper da drei mal aufzuführen in diesem Theater, dann dieses Theater abzubrennen und die Partitur damit zu vernichten.
Werkstatt Bayreuth, sage ich nur.
Ganz genau.
Bayreuth, genau. Und Boulez hat witzigerweise, nachdem er also das gesagt hat, dass er alle Opernhäuser in die Luft gesprengt sehe gerne, ja kurz später in Bayreuth dirigiert. Auch das nicht zu vergessen.
Genau.
Und zwar einen sehr erfolgreichen Ring.
Und Wagners Festival ist das per se gedachte Event und ist sozusagen mit das erfolgreichste Format überhaupt der Klassik momentan. Salzburg ist ein Riesen-Event. Dann müssten wir dem ja sofort auch seine Berechtigung absprechen. Also ich glaube, wir sollten bei dieser Dichotomie zwischen Verstehen und Erleben nicht zu sehr auf das Verstehen pochen, sondern den Leuten auch die Möglichkeit des Erlebens geben, sonst gehen sie nicht ins Konzert. Und ich sehe daran auch nichts Falsches.
Ja, es gibt auch im Bereich der zeitgenössischen Musik durchaus Events, wenn man das so sagen darf. Mhm. Ich erinnere mich an die Sache mit Frank Zappa und dem Ensemble Modern, 1991, 92 ja. In der Alten ja. Oper aufgeführt, zweimal hintereinander. Es war also wirklich ein Event, wie man ihn, glaube ich, in Frankfurt in der Alten Oper selten erlebt hat. Es ging auf Tournee, also es war ein unglaublich erfolgreiches Konzert. Und das hat, glaube ich, auch dem Ensemble Modern unglaublich geholfen, weltweit. Auch wieder die Sachen zu machen, die vielleicht dann nicht ein solcher Event sind. Ja.
Aber ich glaube, ich weiß, wo Sie hinaus wollten, dass es doch eine Grenze gibt, über die man eigentlich nicht drüber sollte. Also wo man dann auch die Kunst veräußert. Also wo das Event dann sich selbst feiert.
Ich bin sehr froh, dass Sie das sagen, weil ich habe auf der anderen Seite den Eindruck, wir kauen da im Moment auf einer Begrifflichkeit rum. Und Richard Wagner, der braucht auch noch kein Laserschwert, um den Drachen zu killen, sondern der hat das mit anderen Mitteln gemacht, Herr Tröntle. Ich meine damit eigentlich, wo ist die Grenze tatsächlich zwischen einer gewissen Programmprostitution und dann eben einem glaubwürdigen und auch emotional durchaus erfüllenden Konzerterlebnis.
Dieses glaubwürdige und inhaltlich wertvolle und emotional wertvolle, das entscheidet doch letzten Endes die Person, die im Konzert sitzt. Und ich finde das auch ein bisschen anmaßend von uns als Experten vorzugeben, was der Hörer zu empfinden hat und wann es denn noch glaubwürdig ist und wann wir ihm die Glaubwürdigkeit absprechen. ohne da sozusagen für eine Verflachung zu argumentieren. Aber das hat natürlich schon einen stark normativen Charakter, zu sagen, das hier ist gut und das hier darfst du jetzt nicht mehr hören.
Ja, aber so,
ich würde eine Diskussion nicht so führen.
So war es auch nicht gemeint. Ich habe Sie eigentlich darum gebeten, dass Sie jetzt weniger normativ als argumentativ so ein paar Limits setzen.
Schauen Sie, in meiner Zeit im Ministerium haben wir es ganz Einfaches gemacht. Wir sind hingegangen und haben einen kleinen Fonds aufgesetzt und haben gesagt, mit diesem Fonds wollen wir Innovation auslösen. Diesen Fonds gibt es immer noch. Und um dieses Geld kann sich jeder bewerben. Da kann sich das Opernhaus, da kann sich aber auch eine kleine Musiktheatertruppe oder ein neuer Musikcellist oder wie auch immer bewerben. Das Einzige, was die tun müssen, ist ein Konzept schreiben, was inhaltlich dramaturgisch überzeugend ist und erklären, wie sie damit ein Publikum gewinnen wollen. Und dann können sie bis zu 20.000 Euro für ein Konzert dafür bekommen. Und dann gibt es eine Jury. Diese Jury wechselt alle 2 Jahre. Da sitzen Musikkritiker drin, da sitzen aber auch Musikschullehrer, Orchesterleute und so weiter drin. Und die schauen sich dann jedes Jahr diese Anträge an und diskutieren gemeinsam, was man denn davon nehmen sollte. Das ist eine Form, der ich zustimmen würde. Das hat sozusagen einen Anspruch und ist seitens gleichzeitig demokratisch legitimiert. Ich weigere mich aber sozusagen, als Einzelperson irgendjemand vorzuschreiben, was sein Geschmack zu sein hat.
Aber man hat ja in der Programmgestaltung insbesondere auf Reihen hingesehen. Man kann natürlich singuläre Konzerte so gestalten, dass man garantiert die Bude voll hat. Aber man muss ja auch mal ein Jahresprogramm füllen und da wird das Ganze dann schon schwieriger. Also wie Sie eine Reihe anlegen, damit Sie eben nicht nur die Hits spielen und hören lassen.
Ich glaube, das ist kein Problem mit Hits. Also sehen Sie, für die Töpferstiftung in Hamburg veranstalte ich so eine Reihe, das heißt Concerto 21, und da können sich jedes Jahr 16 Musiker und Musikerinnen bewerben. Was wir denen dabei bringen, ist inhaltlich konzeptionelle Konzertprogramme zu entwickeln und dann dafür die Pressearbeit zu entwickeln und dann in die Welt zu ziehen. Da unterrichten Leute wie Markus Hinterhäuser von den Salzburger Festspielen, Markus Fein, der jetzt die Dramaturgiegestaltung bei den Berliner Philharmonikern übernommen hat, etc. Und die Leute, die da rausgehen, die sind unglaublich erfolgreich. Und die machen aber andere Konzerte, als wie sie standardmäßig vorgesehen wurde. Also einer der letztjährigen Kandidaten hat jetzt den Echo-Preis gewonnen, andere wurden Kultur- und Kreativbotschafter der Bundesrepublik. Und das ist sozusagen sowas, wie ich mir Innovation vorstelle. Innovation kommt, wie wir das vorhin auch gesagt haben, von den Ensembles, von sowas wie der Jungen Deutschen Philharmonie. Wir haben wahnsinnig viel kluge Leute, wir haben extrem gut ausgebildete Musiker. Wir müssen denen nicht vorschreiben, was gut ist, wir müssen die nur machen lassen. Und dann habe ich überhaupt gar keine Bedenken für die Klassik.
Herr Trente, wie sieht denn so ein innovatives Konzertprogramm konkret aus? Können Sie uns da mal ein Beispiel geben?
Da gibt es auch, es gibt kein Persilschein und auch keine Lösung in dem Sinn. Sie haben ganz unterschiedliche Publika und verschiedene Publiken können Sie durch verschiedene Dinge anreißen. Was Herr Werner vorhin gesagt hat, dieses Latte Macchiato-Programm sozusagen am Sonntagmorgen, das klingt erstmal lapidar, das funktioniert sehr, sehr gut. Dann kennen Sie was anderes in Berlin, diese Yellow Lounge, da kann man so stehen, wie man will. Aber da kommen am Montagabend 1.000 Leute am Abend, um sich einen Chopin-Klavierabend anzuhören. Und das sind Leute zwischen 20 und 35, die nie ins Konzert gehen würden. Dann kennen Sie jemanden wie Markus Fein in Hitzacker, der macht ganz kluge, dramaturgisch unglaublich fein gesponnene Programme. Der findet damit auch sein Publikum. Das heißt, es geht darum, tatsächlich inhaltlich stringent für die einzelnen verschiedenen Publikumsschichten kluge Programme und Programmformate zu wählen und die Orte dazu, die Zeiten dazu, die Rituale dazu kreieren, Erwartungen zu erfüllen, aber auch Erwartungsstrukturen aufzubauen etc. Und diese Dinge müssen Musiker lernen und die müssen sie auch in ihrem Studium lernen. Das Studium reicht nicht aus, eine instrumentale Perfektion zu entwickeln. Man muss wissen, wen man erreichen will und wie man und warum man überhaupt musiziert. Und dann, glaube ich, dann haben wir mit der Klassik kein Problem.
Aber genau das lernt man doch eigentlich in der Musikhochschule nicht, zumindest Richtig. An den meisten Musikhochschulen nicht. Da wird nach wie vor der Solist dressiert. Was kann man denn tun, um sowas zu implementieren? Ich bin mit Ihnen völlig einer Meinung, auch so etwas gehört gründlich gelernt.
Ja, genau. diese Initiative von der Töpferstiftung ist genau sowas. Die Töpferstiftung gibt dafür 300.000 Euro aus, um zu sagen, wir wollen eigentlich Innovationen in der Gesellschaft auslösen. Wir bilden dieses Programm und laden Musikhochschulendirektoren ein, das auch jeden Sommer zu besuchen, um sich Impulse für die Ausbildung abzuholen. Warum das so selten übernommen wird, liegt höchstwahrscheinlich natürlich auch an den Musikhochschulen. Ich glaube ja auch, dass die Krise der Klassik zum Großteil der Ausbildung geschuldet ist. Also ich war eingeladen vor wenigen Monaten an einer Musikhochschule in Deutschland, um einen Vortrag zu halten über die Zukunft der Klassik. Und ich habe dann einen sehr schönen Vortrag vorbereitet, bin dahin geflogen und die waren auch alle sehr nett zu mir. Ich habe diesen Vortrag dann vor einem einzigen Studenten gehalten. Danach bin ich rausgegangen und habe die Leute gefragt. Und dann sagten mir die Professoren wie die Studierenden, ja, das sei schon sehr interessant, aber sie müssen ja üben. Und solange sich das nicht ändert, werden diese Leute auch kein Publikum finden.
Also das kann ich jetzt gar nicht bestätigen von unserem Nachwuchs im Orchester. Die sind sehr aufgeschlossen und auch willig und bereit, Experimente jedweder Art mitzumachen. Also die sind da durchaus offen. Das heißt jetzt, dass man in ungewohnten Orten spielt, dass man ungewohnte Literatur spielt, dass man ungewohnte Positionen im Saal einnimmt. Also das kann ich jetzt so gar nicht bestätigen.
Ulf Werner, wo hast du Konzertprogrammgestaltung gelernt?
Ich habe das als junger Musiker, Student gelernt bei der Jungen Deutschen Philharmonie, gebe ich einfach zu. Ich bin da hingekommen, ich habe einen Bericht gesehen über die Junge Deutsche Philharmonie und wollte unbedingt Mitglied werden in diesem Orchester und habe mich dann beworben, habe vorgespielt und bin dann, wie gesagt, in dieses Opus Anton Webern Projekt hineingekommen, was Gary Bettini, Dieter Rexroth und Carsten Witt zusammen entworfen haben. Ein wunderbares Projekt zusammen mit Kammerphilharmonie, Ensemble Modern, wo das gesamte Opus gespielt wurde, wo aber auch wir zum Beispiel in der Philharmonie in Berlin das Publikum einer Nachtveranstaltung interviewt haben und gesagt, was gibt euch das jetzt, dass wir hier Webern spielen? Und das war eine sehr interessante und live, zu der Zeit war es noch RIAS, übertragen von der Philharmonie im Funk. Und da habe ich gelernt, was es heißt, tatsächlich darüber nachzudenken, was es heißt, neue Musik zu machen, was mir die neue Musik geben kann, dass ich mich mit neuer Musik auseinandersetzen kann. Das muss ich aber auch dann vermitteln. Wenn ich 6 Wochen Zeit habe, mich mit Webern auseinanderzusetzen, kann ich das ja nicht von dem Publikum erwarten, was dann nur 2 Stunden Zeit hat, dieses Werk zu hören. Also haben wir Möglichkeiten gesucht, das zu vermitteln, ans Publikum ranzukriegen. Und unsere, vor allen Dingen, das finde ich wichtig, das, was wir gemacht haben, das hat gebrannt. Also wir haben dafür wirklich uns mehr oder weniger aufgeopfert, um den Menschen wirklich klar zu machen, was machen wir da, warum spielen wir Webern? Und gerade der Ansatz, das war eine unglaubliche Diskussion zwischen Boulez und Bettini. Bettini hat gesagt, das ist keine verkopfte Musik, sondern es ist gefühlte Musik von Webern. Und das rüberzubringen über die Rampe, das war unser Anliegen. Und da habe ich eigentlich gemerkt, was es heißt, sich als Musiker nicht nur für das Studieren, das heißt für das Üben zu engagieren, sondern auch für das Tun, für das Vermitteln, für das Brennen, für die Sache.
Fürs Programm kompetent brennen. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um auch ein gutes Programm zu machen und das eben kompetent und gut gebildet.
Und das ist auch ein schönes Schlusswort, lieber Theo. Wir sind am Ende angelangt. Heute ging es ums Konzert, um alte und um neue Rezepte und um die Frage, wie lockt, wie formt, wie bindet man ein Publikum. Vielen Dank an unsere Gäste. Aus Berlin zugeschaltet Kulturprofessor Martin Tröntle und im Studio die Managerin des Münchner Rundfunkorchesters Veronika Weber und der Programm- und Orchesterdirektor des Konzerthauses Berlin Ulf Werner.
Dank auch an die Kollegen in der Sendetechnik Ulrike Schwarz und Roland Böhm. Die Regie lag bei Christoph C. Stechbart und die Redaktion bei Merit Forster.
Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter nmzmedia.de taktlos. Und beim nächsten Mal, am 2. Dezember, geht's, kein Witz, um die Bratsche.
Und das ist ein wunderbares Instrument.
Das ist ein sehr schönes Instrument, da freuen wir uns drauf. Und jetzt hören wir auch noch eine, die von Wladimir Lakatosch zusammen mit seinen beiden Kollegen vom Münchner Rundfunkorchester, der Flötistin Stefanie Finke, und dem Kontrabassisten Arpad Djörd, spielte das Andante aus Erwin Schulhoffs Concertino. Schönen Abend.
Ja, schönen Abend.